Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen heute immer noch in Lukas 9. Wir haben eigentlich alles in der Übersicht betrachtet bis Kapitel 9, Vers 50. Aber im Detail sind wir noch dran ab.
Und weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschatteten sie. Und sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und zerrt ihn hin und her, dass er schäumt, und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihm seinen Vater wieder. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in euren Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände des Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war von ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, wird groß sein. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir werden es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehret ihm nicht, Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, dass Lukas 9, Verse 1 bis 50, den fünften Teil darstellen im Lukas-Evangelium. Das heißt in der ersten Hälfte. Der große Wendepunkt im Evangelium kommt dann von Vers 50 zu Vers 51. Mit 9, Vers 51 beginnt der zweite Hauptteil des Evangeliums. Und das ist nun ein ganz wichtiger Übergang in diesem Evangelium. Wir haben gesehen, in diesem fünften Teil sind die Abschnitte so durch den Heiligen Geist inspiriert, dass es 6 Abschnitte gibt, die so angeordnet sind, A, B, C und dann eine Spiegelung, C, B, A. Und das ist hilfreich, jetzt wo wir an Kapitel 9, Vers 28 sind, da geht es ja um den Berg der Verklärung, der, wie wir schon früher ausführlich das angeschaut haben, eine Vorwegnahme ist der Herrlichkeit des Messias in seinem Friedensreich, im tausendjährigen Reich. Gott hat dieses Ereignis geschenkt, haben wir gesehen, das wird bestätigt durch 2. Petrus 1, als Unterpfand, als Bestätigung, dass dieser Jesus von Nazareth, der gekommen ist als der leidende Messias, einmal kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und nun haben wir gesehen, er wird umgewandelt auf dem Berg, sein Angesicht strahlt, das Kleid weiß strahlend. Das ist seine Herrlichkeit im tausendjährigen Friedensreich. Können wir kurz mal aufschlagen in Offenbarung 19, wo der Herr Jesus erscheint in Macht und Herrlichkeit aus dem Himmel, um seine Herrschaft als Richter der Welt anzutreten. Liest jemand Kapitel 19, Vers 11 und folgende.
Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes.
Noch weiter? Ja, noch Vers 14, genau.
Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand.
Jawohl. Also hier kommt er auf einem weißen Pferd, das entspricht hier diesem weißen Gewand. Und die ihn begleiten werden, das sind die Heiligen, die Erlösten, die mit ihm kommen werden in Macht und Herrlichkeit, die sind bekleidet mit welchen Kleidern?
Weißen Leinwand.
Ja, auch Vers 14, weiße, reine Leinwand. Hier überrascht, wie sind die Kleider des Herrn?
In einem in Blut getauchten Gewand.
Ja, wie erklärt sich das? Woher kommt dieses Rot an seinem Kleid?
Das ist das Blut, deren er erlöst hat.
Schlag mal auf, Jesaja 63. Da wird auch die Wiederkunft des Herrn beschrieben. Es gibt so viele Beschreibungen seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, gerade in Jesaja, aber auch in allen anderen Propheten. Nun, in Jesaja ganz eindrücklich die Beschreibung in Jesaja 63, liest du Vers 1 bis 4.
Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra mit hochroten Kleidern? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältetreters?
Das ist die gleiche Frage, die wir gestellt haben. Warum ist dieses Gewand rot? Weiter.
Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meinen Kleidern spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Das Jahr meines Erlösten war gekommen.
Danke bis dahin. Also das Kleid ist nicht an sich rot, sondern es ist eben weiß, wie auch die Erlösten auf weißen Pferden kommen mit weißen Gewändern. Und nun hier in Lukas 9 sehen wir diese Herrlichkeit. Er ist der Vollkommene, der Gerechte, der diese ewige Gerechtigkeit einführen wird im tausendjährigen Reich, wie das in Daniel 9 angekündigt ist. Ja, Manfred?
Ja, ich habe einfach Mühe. Im Hesekiel findet man nichts vom Messias, dass er wieder kommt oder was er da ist. Also es ist wirklich nur der neue Tempel.
In Hesekiel wird der Messias beschrieben als mein Knecht David. Und das wird auch in jeder Rabbinerbibel wird das erklärt. Ja, genau. Und zwar, das meine ich, die Endzeitkapitel in Hesekiel, das sind Kapitel 33 bis 48. Du nimmst jetzt nur Bezug auf 40 bis 48. Das ist der neue Tempel und die neue Landverteilung. Aber Hesekiel besteht ja aus drei Teilen. 1 bis 24, der Untergang Jerusalems und des Staates Israel. Und der zweite Teil ist ein Einschub von 25 bis 32. Sieben heidnische Nationen und Städte werden dort behandelt, prophetisch. Und dann kommt der Schlussteil, der sich spiegelt mit dem ersten Teil, 33 bis 40. Dort haben wir die Wiederherstellung Jerusalems und des Staates Israel. Und das wird als Weg beschrieben in einen Prozess. Da sehen wir bereits einen wichtigen Teil, der schon erfüllt ist bis heute. Aber es geht dann über unsere Zeit hinaus bis ins tausendjährige Friedensreich. Und dort, das Kommen des Herrn Jesus wird dort beschrieben als das Kommen von David, mein Knecht. Kannst du mal aufschlagen, Kapitel 37. Und zwar lesen wir Verse 24 und 25.
Und mein Knecht David soll ihr König sein, und sie sollen alle einen einzigen Hirten haben, und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knechte Jakob gegeben habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in Ewigkeit wohnen, sie und ihre Kinder und Kindeskinder. Und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig.
Genau. Und im nächsten Vers wird gesagt, und Gott wird dann sein Heiligtum in ihre Mitte setzen. Und dieses Heiligtum wird dann beschrieben, 40 bis 48. Und eben was ich sagen wollte, auch schon im Judentum war das klar, wenn prophetisch gesprochen wird von dem Knecht David, der über Israel regieren wird, dann war das klar, das ist nicht der alte König David, der wieder König werden wird, sondern das ist gemeint der große Sohn Davids, der Messias. Und übrigens, David heißt auf Deutsch der Geliebte. Und der Herr Jesus wird im Neuen Testament siebenmal genannt, der Geliebte. Ja, also das ist auch in Hesekiel ein Ausblick auf sein Kommen in Herrlichkeit. Nun, zurück zu Lukas 9. Da erscheint Mose und Elia. Und zwar erscheinen die auch in Herrlichkeit. Also die erscheinen bereits in einem Leib, der dem Herrlichkeitsleib entspricht. Und warum erscheinen diese zwei? Das ist die große Frage. Gibt es eine Antwort? Ja, Gerold.
Mose steht für das Gesetz.
Genau.
Und Elias für die Propheten.
Genau. Das Alte Testament wird ja an manchen Stellen, zum Beispiel auch in Lukas 16, wie wir noch später sehen werden, genannt das Gesetz. Das ist gemeint die Tora, die fünf Bücher Mose. Und der Rest, die Propheten. Und es ist ja das Alte Testament, das gezeugt hat von dem Messias. Und zwar in zwei Hinsichten. Viele Stellen beschreiben ihn als den leidenden Messias, der für unsere Sünden sterben sollte. Psalm 22, Jesaja 53, Daniel 9 und so weiter und so fort. Und viele andere Stellen beschreiben ihn als den herrschenden Messias. Beides haben das Gesetz und die Propheten so beschrieben. Und nun, der Herr Jesus hat also die Prophezeiungen erfüllt im Blick auf den leidenden Messias. Und das, was die Herrlichkeit anbetrifft, das kommt noch. Aber das wird jetzt hier eben als wie ein Pfand vorweggenommen. Und Mose und Elia besprechen zusammen mit ihm seinen Ausgang. Vers 31, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Was bedeutet das Ausgang? Das Wort Ausgang.
Das ist das gleiche wie der Weg, wenn er ans Kreuz
geht. Ja, aber es beinhaltet noch mehr als nur den Weg ans Kreuz. Es ist ja ein Ausgang. Beim Kreuz würden wir sagen, ein Gang hin zum Kreuz, nicht wahr? Aber das ist ein Ausgang. Weiß jemand, was im Griechischen steht? Ein ganz bekanntes Wort, das alle oder fast alle kennen. Wie? Nein. Nein, nicht Exit, sondern Exodus. Exodos. Das ist der griechische Name, den die Übersetzer der Septuaginta, der ältesten Bibelübersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten von Juden hergestellt, benutzt haben für das zweite Buch Mose. Das ist ein Exodus, eben ein Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, ein Bild der Welt, hin in Richtung Herrlichkeit, Kanaan, beschrieben hat. Und dieses Wort Exodus wird hier verwendet, dass der Herr Jesus also aus dieser Welt wieder hinweggeht, zurück in die Herrlichkeit. Aber dieser Weg sollte eben über Jerusalem gehen, über das Kreuz. Das gleiche Wort kann man sich notieren, 2. Petrus 1, Vers 15. Dort spricht Petrus in der Todeszelle in Rom, in seinem Testament, der zweite Petrusbrief ist sein letztes Dokument, da spricht er über seinen Abschied und sein Sterben und benutzt das gleiche Wort Exodus. Das ist eigentlich ein wunderbarer Ausdruck. Also wenn wir sterben, ist das ein Auszug aus Ägypten in die himmlische Herrlichkeit. Und nun, diesen Exodus haben Mose und Elia als Vertreter der alttestamentlichen Offenbarung mit dem Herrn dort besprochen. Und die Jünger, die das Vorrecht hatten, dabei zu sein, Petrus, Johannes und Jakobus, was machen sie? Sie verschlafen es. Und so kann man also die Bibel verschlafen. Ja? All das, was uns Gott in seinem Wort sagt, das kann man verschlafen, indem man das einfach vernachlässigt. Und das ist nicht nur so eine Möglichkeit, wenn man daran denkt, für wie viele Christen zum Beispiel die ganzen Propheten, Jesaja, Jeremia dann schon wieder mehr, aber die prophetischen Abschnitte wieder auch bei Jeremia nicht, Hesekiel, und dann die 12 kleinen Propheten, das ist völlig, völlig unbekannt. Und man kann damit kaum was anfangen. Und wenn man daran denkt, dass heute ein sehr großer Teil der Kirchen weltweit, die vertreten die Theologie, die sogenannte Ersatztheologie. Israel ist vorbei. Die Kirche hat allen Segen von Israel geerbt. Und das ist es. Ja, und jetzt, was? Jesaja spricht ja ständig über die Endzeit und über die Wiederherstellung und Heimführung Israels. Hat alles nichts zu tun mit Ereignissen, die da so stattfinden. Das ist alles symbolisch zu übertragen auf die Kirche, auf die Gemeinde. Ja, und jetzt? Wo werden diese Übertragungen gemacht? Ja, man muss einfach denken, wenn Jerusalem steht, dann heißt das die Gemeinde. Ja, und wenn Zion steht, ist es die Gemeinde. Und wenn Israel steht, ist es die Gemeinde. Aber wenn man ganz konkret fragt, wo werden jetzt die Übertragungen auf die Gemeinde gemacht, muss man sagen, das wird meistens gar nicht gemacht. Also man sagt einfach, das bezieht sich auf die Gemeinde, aber im Detail können die mit den meisten Abschnitten in den Propheten gar nichts mehr anfangen. Das ist Tabu. Und wenn gepredigt wird, sagen wir über Jesaja, dann sind es so diese schönen Verheißungen, wie zum Beispiel, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So quasi wie Perlen, aber der Rest ist schwarz. Aber das steht ja in einem Zusammenhang und es sagt nichts. Und das entspricht so ganz dem, Petrus und die anderen zwei Jünger vom Schlaf beschwert, die verpassen das. Aber dann kommt es. Als sie aber völlig aufgewacht waren, da war ein Prozess. Ja? Schlafzustand und Wachzustand ist nicht einfach von 0 auf 100. Da gibt es einen Entwicklungsprozess. Und das muss man als Gläubiger durchmachen. Dieses Aufwachen aus dem Schlaf, um dann was zu sehen. Seine Herrlichkeit. Und sehen wir dieser Abschnitt, wo es eben darum geht, um Herrlichkeit und Leiden. Mose und Elia besprechen mit dem Herrn die Leiden in Jerusalem, aber der Herr erscheint da in Herrlichkeit. Und dieser Abschnitt ist ja eng im Zusammenhang zu sehen, gerade mit dem Abschnitt vorher, also C' mit C, in den Versen 18 bis 27. Und da geht es ja auch um das Thema Leiden und Herrlichkeit. Allerdings, da mit der Betonung auf den Leiden, hier mit der Betonung auf der Herrlichkeit. Und was haben wir dort gesehen? In Vers 26. Liest du, Heinz, gerade Vers 26?
Nein, Vers 26.
Ja.
Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel.
Jawohl, da spricht er von seiner Herrlichkeit, wenn er kommen wird. Und jetzt haben wir die Erfüllung. Und diese drei Jünger dürfen seine Herrlichkeit sehen. Aber dann hat Petrus einen Vorschlag, und zwar... Ja, und zwar eben für Mose, Elia und für den Herrn. Nun, der Heilige Geist durch Lukas erklärt am Schluss von Vers 33, und er wusste nicht, was er sagte. Also hier wird ganz klar gesagt, wie falsch das war. Warum war das falsch? Genau, und das ist dann auch die Folge. Es wird ausdrücklich gesagt, als er dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Und Gott bezeugt aus dieser Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Also der Sohn Gottes, der Messias, er kann überhaupt nicht irgendwie im Zusammenhang gebracht werden mit Mose und Elia als auf gleicher Höhe stehend. Und dann endet das so schön in Vers 36, und als die Stimme erging, wurde Jesus allein gefunden. Da haben wir Jesus allein. Und das hatten wir auch im Abschnitt vorher. Dieser Abschnitt vorher begann nämlich damit, dass der Herr Jesus allein betete. Jesus allein. Und jetzt müssen wir uns noch Klarheit verschaffen. Was war denn diese Wolke? Du sagst jetzt das einfach so. Kannst du kurz noch erklären, was ist die Schechina?
Das ist die Herrlichkeitswolke, die in der Wüste bei Tag eine Rauchsäule war und bei Nacht eine Feuersäule.
Genau, also und zwar Rauch, eine lichte, helle Wolke. Also Rauch denken wir sofort an schwarz, nicht wahr? Aber man muss an weißen Rauch denken. Und die strahlte. Also das war diese Wolke am Tag und nachts war sie eben eine Feuersäule. Das war dann später auch so beim Salomo-Tempel, nicht wahr? Und über Allerheiligsten über der Stiftshütte und später beim Salomo-Tempel. Und nachher ging diese Wolke weg. Hesekiel 8 bis 11 beschreibt das, wie sie in Etappen weggeht aus dem Salomo-Tempel und die kam nie mehr zurück. Also der zweite Tempel in Jerusalem hatte keine Schechina mehr. Noch etwas zum Wort. Du benutzt einfach das Wort Schechina, das ist ja Hebräisch. Wo kommt das im Alten Testament vor, dieses Wort Schechina? Also ist eine Fangfrage. Du musst aufpassen, wie du antwortest.
Keinmal.
Wie?
Keinmal.
Das ist einfach die Bezeichnung bei den Rabbinern. Die nennen diese Wolke Schechina. Das heißt auf etwas künstlich Deutsch, die Einwohnung. Schachan heißt wohnen. Das ist das typische Wort, wenn Gott wohnt in der Mitte seines Volkes, ist das Schachan. Und die Schechina ist eben quasi das Zeichen, dass Gott da wohnt. Aber im Alten Testament wird diese Wolke meistens genannt die Herrlichkeit. Einfach die Herrlichkeit. 2. Mose 40 kommt ja die Schechina, nachdem die Stiftshütte vollendet ist, in die Stiftshütte, kommt die Wolke in die Stiftshütte hinein und dort wird sie genannt die Herrlichkeit erfüllte. Die Herrlichkeit erfüllte das Haus. Und in Hesekiel, wo ja die Schechina sehr ausführlich beschrieben wird, eben wie sie vom Tempel weggeht, und dann in der Zukunft zurückkehren wird, in der Beschreibung des Hesekiel-Tempels, Hesekiel 40 bis 48, jetzt sind wir zurück bei diesem Thema, dort wird beschrieben, wie die Schechina zurückkehrt von Osten und in den Endzeit-Tempel hineingehen wird. Aber eben im zweiten Tempel zur Zeit des Herrn Jesus gab es keine Schechina. Und jetzt erscheint die hier. Und wieso, Jerry, können wir sagen, dass das die Schechina war?
Weil er ja in der Wolke eingehüllt war.
Ja, und was wirklich ein Schlüssel ist, ist der Ausdruck überschatten. Episkiazo. Dieser Ausdruck überschatten wird benutzt in 2. Mose 40 in der griechischen Übersetzung in der Septuaginta, die ja von den Aposteln oft zitiert wird im Neuen Testament. Und dort wird bei dem Kommen der Wolke dieses Wort überschatten verwendet. Und dieser Ausdruck überschatten kommt noch einmal vor im Lukas-Evangelium. Wir können das kurz aufschlagen. Kapitel 1, wo Gabriel Maria ankündigt, dass sie die Mutter des Messias wird. Und dann wird das so erklärt, wie das gehen wird, damit sie als Jungfrau Mutter des Messias werden kann. Lukas 1, Vers 35. Liest das jemand?
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
Jawohl. Und da hast du dieses Wort überschatten. Das gleiche Wort wie in 2. Mose 40. Dann das gleiche Wort wie in Lukas 9. Und das muss man so verstehen, dass also die Schechina diese Wolke Maria überschattet hat und dann wurde sie schwanger. Und nun hier im Lukas-Evangelium kommt diese Wolke der Herrlichkeit eben noch einmal. Und was nur in Lukas berichtet wird, ist die Tatsache, was mit den Jüngern geschieht. Was machen die nämlich? Ja, aber jetzt im Zusammenhang mit der Wolke dann? Sie gehen in die Wolke hinein. Also fürchten sich, das ist auch richtig, wegen der, im Zusammenhang mit der Wolke. Aber das Spezielle ist, sie treten in die Wolke ein. An welche Stelle erinnert das? Im Alten Testament, wo einer eintrat in die Wolke.
Moses.
Ja.
Auf dem Berg
war ja auch eine Wolke. Und das war auch die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit. Das war keine natürliche Wolke im Sinai, die da schwer auf dem Berg war. Wir können das kurz aufschlagen in 2. Mose 24. Ja. 2. Mose 24.
Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berge Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israel wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg.
Jawohl. Mose geht mit Josua auf den Berg und dann geht er weiter. Er geht in die Wolke hinein. Und du kannst vielleicht noch lesen aus Kapitel 24, Vers 1.
Und er sprach zu Mose: Steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Jene sollen sich nicht nahen, und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen.
Ja, hier wird betont, Mose allein, niemand anders. Er, der Vertreter des Gesetzes, durfte in die Wolke hineingehen und bekam dann diese Enthüllungen, die Gesetze und Offenbarungen, die wir in den 5 Büchern Mose finden. Einen ganz wichtigen Teil bekam er da. Und jetzt das Besondere, die Jünger, die neutestamentlichen Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, die dürfen auch in diese Wolke der Herrlichkeit hinein. Denn sie sind auserwählt, um diese neutestamentlichen Zeugen zu sein von dem Messias. Also es ist schon eindrücklich, wie die auf eine Stufe gestellt werden mit Mose, dem Vertreter der Tora. Also der Jesus kann nicht auf die gleiche Stufe herabgezogen werden, das haben wir gesehen, aber diese neutestamentlichen Zeugen werden sehr wohl auf die Stufe gestellt mit den alttestamentlichen Zeugen, sogar mit dem Vertreter des Gesetzes Mose. Eine ganz praktische Auswirkung, 1. Timotheus 5. Im ersten Moment sieht man den Zusammenhang nicht. Aber ich erkläre. 1. Timotheus 5, da wird ein Zitat gegeben aus 5. Mose und dann aus dem Lukas-Evangelium. Lies du Vers 18. Nur Vers 18.
Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Jawohl. Also dieser Spruch, du sollst dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden, das ist aus 5. Mose 25, Vers 4. Und das zweite Zitat, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, da kommen wir gleich im nächsten Kapitel dann darauf, Lukas 10, Vers 7. Und das Erstaunliche ist jetzt, wenn Paulus zitiert, sagt er, denn die Schrift sagt, er zitiert die Tora, das 5. Buch Mose und dann das Lukas-Evangelium. Auf der gleichen Ebene. Also das Neue Testament ist nicht ein bisschen weniger inspiriert oder weniger weniger Autorität als die Tora, die ja Basis war von Gottes schriftlicher Offenbarung, der Bibel. Nein, auf der gleichen Ebene, die Schrift. Und so werden eben diese Zeugen, diese Apostel, so geadelt, dass die auch in diese Wolke hineingehen durften. Und sie sollten eben diese besonderen Zeugen sein von der Herrlichkeit des Herrn Jesus und sollten in ihrem Zeugnis eben zeigen können, er ist der, der die Prophezeiungen erfüllt hat auf den leidenden Messias, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und wir haben das schon als Vorgeschmack erlebt. Aber Vers 36 in Lukas sagt dann am Schluss, und sie schwiegen und berichteten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Das war noch nicht die Zeit. Erst nach der Kreuzigung, der Auferstehung, Himmelfahrt und nach Pfingsten, dann haben sie das bezeugt. Und wir haben ja gesehen, wie wichtig es ist, dass es drei waren, die mitkamen. Denn das Gesetz Mose sagt schon, vor Gericht in Israel muss es mindestens zwei Zeugen geben, um glaubwürdig zu sein vor Gericht. Aber es steht in 5. Mose 19, Vers 15, zwei oder drei Zeugen. Und darum hat der Herr Jesus diese drei Zeugen mitgenommen. Aber in der Apostelgeschichte sehen wir dann, wo die Jünger eben ausgehen und predigen und sagen, Jesus Christus am Kreuz gestorben, hat die Prophetie erfüllt, aber er wird auch wiederkommen. Und dann hat Herodes in Apostelgeschichte 12 diesen Jakobus umgebracht. Und so waren von diesen drei Zeugen, die als Vorgeschmack das tausendjährige Reich schon erlebt haben auf dem Berg, war ein Zeuge weg, nur noch zwei. Und dann heißt es, als dieser böse König gesehen hat, dass das den Leuten gefällt, hat er auch noch Petrus verhaften lassen, wollte ihn auch umbringen. Und was ist dann geschehen?
Dann hat der Engel sie in der Nacht
befreit. Ja, und du denkst, einer ist im Gefängnis und er wird geköpft und es geschieht nichts. Und dann Petrus, und der wird so befreit, auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Warum? Es war ganz wichtig, dass sein Zeugnis auf Jahre hinaus noch erhalten blieb. Dass eben mindestens diese zwei Zeugen über Jahrzehnte hinweg noch von diesem Erlebnis auf dem Berg bezeugen konnten. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Vers 37, sie kommen vom Berg herab. Alle Herrlichkeit ist irgendwie wie weg. Und da kommt ein Mann und der bittet den Herrn, dass sein Sohn geheilt werden möge von einem Dämon. Und was war das Problem?
Die Jünger konnten ihn nicht heilen.
Genau. Die Jünger waren unfähig. Ja, also das ist jetzt dieser Abschnitt B-Strich, Wunder der Heilung. Und das spiegelt sich mit B, das war der Wunder der Brotvermehrung. Da waren diese 5000 Männer und dann noch die Frauen und Kinder dazu. Und der Herr sagt den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Das geht doch nicht. Die Jünger können nichts. Ja? Und hier geht es um einen besessenen Jungen und die Jünger können nichts. Aber der Herr kann. Aber es wird ein schwerer Vorwurf gemacht, sieht man das in Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Also es lag an den Jüngern und ihrem geistlichen Zustand. Da sehen wir dieses Problem, diese Zeugen waren noch nicht bereit für diesen Dienst, den sie dann aber wirklich kraftvoll und mit Würde und Energie tun werden ab Pfingsten. Eben, sie versagen auf dem Berg, sie schlafen und da haben wir die Jünger unten am Berg und sie sind nicht fähig. eben ihren Auftrag zu erfüllen. Aber der Herr befreit diesen Jungen aus der satanischen Macht. Und die Folge ist, Vers 43, liest du, Heinz?
Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in euren Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände des Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen.
Jawohl. Also auch da wieder sehen wir nochmals das Versagen der Jünger. Aber in Vers 43 noch, das war ja meine Frage zunächst, da endet der Abschnitt: Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Ob der Herr Jesus auf dem Berg ist oder unten im Tal, überall wird seine Herrlichkeit gesehen, seine herrliche Größe. Und oben haben wir gesehen seine Herrlichkeit im Kontrast eben zu den Jüngern. Und dann eben der nächste Abschnitt, der Jesus spricht wieder über seine Leiden, die auf ihn kommen, und die Jünger verstehen es nicht. Auch da wieder versagen sie. Sie verstanden das Wort nicht, es war verborgen, sie begriffen es nicht. Und woran lag das, dass sie das nicht verstanden?
Matthäus 17 erklärt es, dass es ihr Unglaube war.
Welche Stelle möchtest du vorschlagen?
Matthäus 17.
Also da im Zusammenhang aber warum sie den Dämon nicht austreiben konnten. Ja, aber meine Frage war, eben darin haben sie versagt, dieser fehlende Glaube. Aber jetzt, warum haben sie das Wort nicht verstanden? Wenn der Herr sagt, der Menschensohn wird überliefert werden, im Klartext, er wird als Messias leiden müssen, und da steht, sie verstanden das Wort nicht. Es war ihnen verborgen, sie begriffen es nicht. Ja, aber wir sehen ja zum Teil auch schon vor Pfingsten Menschen, die Dinge verstehen und begreifen. Wie? Dass sie es erkennen konnten. Aber es wird ja doch als Vorwurf eigentlich gesagt, sie verstanden das Wort nicht, es war ihnen verborgen. Und warum kam dann später die Wende? Was hat sie aufgehalten zu verstehen?
Zweifel. Ah, vielleicht die Erfahrung. Vielleicht mussten sie zuerst noch sehen, dass Jesus wirklich sterben musste.
Dadurch wurde dann alles auch klar, aber sie haben ja dann einen Schock erlebt, als er wirklich am Kreuz starb.
Ja, manchmal auch einen Schock, um diese Dinge zu begreifen.
Genau, aber worauf ich hinaus will, ist eben der Punkt: Allgemein war ja dieses Thema nicht ein beliebtes Thema damals im Judentum, zu sprechen über einen leidenden Messias. Alle wollten einen herrschenden Messias, der das Joch der Römer abwirft. Und unter diesem Eindruck, die haben einfach nicht verstanden, wenn der Herr darüber spricht, was zwar im Alten Testament bezeugt ist, aber es war ihnen nicht klar. Und man kann das auf den Punkt bringen: Ein wesentlicher Aspekt war der Zeitgeist. Der Zeitgeist. Allgemein dachte man anders. Und die Jünger waren von diesem Zeitgeist auch so stark betroffen. Und das hat sie gehindert, die Bibel richtig zu verstehen.
Ich habe eine Frage. Ja? Wegen dem. Im Vers 9, im ersten Vers, steht, Kapitel 9, Vers 1 steht ja, sie hatte ja die Vollmacht bekommen vom Herrn über Krankheit, über die Heilung von Krankheiten.
Und auch über Dämonen, genau.
Und auch über Dämonen, so konnten sie es dann nicht.
Und da wird gesagt, sie konnten es nicht, und es war Unglaube. Es ist eben etwas, was in Lukas nicht berichtet wird. Darum wollte ich jetzt eigentlich auch nicht darauf eingehen, aber ich gehe trotzdem darauf ein. Und zwar wird das eben im Markus-Evangelium hervorgehoben. Hier ist die Absicht eine andere als im Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium wird genau gesagt, dass diese Art von Dämon ganz speziell war. Wir können kurz aufschlagen, Markus. Markus 9. Und zwar sagt dort der Herr Jesus im Zusammenhang mit diesem Dämon, die Jünger fragen, warum haben wir das nicht gekonnt? Und er sagt in Vers 29,
und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten.
Also diese Art von Dämon war eine spezielle Art. Und was war es für eine Art? Das wird eben auch nur in Markus gesagt, nicht in Lukas. Markus 9, Vers 17. Liest du, Heinz?
Und eine aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen.
Jawohl.
Und wird starr.
Genau. Also, das war ein stummer Dämon. Und ich habe ja schon mal erklärt in früherem Zusammenhang, dass im rabbinischen Judentum hat man ja auch versucht, Dämonen auszutreiben. Ob sie das konnten, ist eine andere Frage. Aber sie haben es versucht. Und die haben gelehrt, wenn man einen Dämon austreiben muss, dann muss man zuerst seinen Namen erfragen, wie der Dämon heißt. Und dann den Namen nennen und ihn gebieten, auszufahren. Ja, aber wenn der Dämon stumm ist, ja, dann kann niemand diesen Besessenen heilen. Das war ihre Lehre. Und das Interessante ist nun, in Matthäus 12 wird das sehr ausführlich behandelt. Der Jesus heilt dort nicht nur einen Stummen, sondern auch noch einen Blinden. Wir können das kurz aufschlagen. Besessenen und treibt den Dämon aus. Matthäus 12, liest du Vers 22.
Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids?
Ja, also sieht man die Reaktion der Volksmenge. Die kommt sofort zur Überzeugung, das muss der Messias sein. Der Sohn Davids. Der Ben David, das ist ein Titel für den Messias. Warum reagieren die so? Ja, weil sie gelehrt wurden. Einen stummen Besessenen kann man nicht heilen. Wer kann es dann noch? Der Messias. Der Herr Jesus macht es. Und die Volksmenge. Ja, dann müsste das der Messias sein. Und da sagen die Pharisäer, nein, das hat er durch die Kraft des Teufels gemacht. Aber das war nicht eine Verblendung, sondern das war ganz bewusste Ablehnung und Lästerung des Geistes. Es war eine definitive Verwerfung des Messias. Und darum sagt der Herr Jesus, das wird nicht mehr vergeben werden. Weil das eine definitive Ablehnung war, diese Lästerung des Geistes. Aber ganz wichtig, das ging nicht um irgendeinen Besessenen, sondern einen, der stumm war. Und genau dieses Phänomen war nun das Problem, mit dem die Jünger konfrontiert waren. Und das ist die Antwort. Warum konnten sie es nicht? Sie konnten ja Dämonen austreiben. Ja, sie konnten es, aber das war jetzt schon ein spezieller Fall. Und sie hätten es auch da gekonnt. Und jetzt kommt die Antwort von Roswitha aus Matthäus 17. Es war mit Unglauben verbunden. Und das macht also nochmals klar, wie eben wer der Herr Jesus ist, im Kontrast zu allen. Er kann ohne Problem auch ohne lang fasten zu müssen und beten zu müssen. Er sagt ja in Markus 9, diese Art fährt nicht aus als durch Gebet und Fasten. Aber er kann es. Und darum wird hier eben betont, sie erstaunten alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Aber jetzt ist noch etwas Besonderes zu betrachten. Hier dieser Besessene, was war das für ein Mensch? Das war ja ganz besonders dramatisch. Der einzige Sohn. Und der Vater hatte diese Not mit diesem Kind. Und es gab keine Kommunikation. Da haben wir wirklich das Problem, Kommunikationssperre zwischen den Generationen. Der sprach nie mit seinem Vater. Und er kommt mit diesem Problem zum Herrn Jesus. Und so ist es auch, wenn man das eben erlebt, jetzt nicht unbedingt mit Besessenheit, aber es ist immer ein Wirken von Satan, wenn diese Kommunikationssperre da ist zwischen den Generationen. Dass der Sohn mit dem Vater nicht spricht. Aber wir sehen, der Vater geht an den richtigen Ort, er geht zu dem Herrn Jesus mit dem Problem. Und wenn auch Jünger nicht helfen können, der Herr kann helfen. Aber das Dramatische ist, hier haben wir diesen einzigen geliebten Sohn des Vaters, ja? Und er ist in der Macht Satans. Und gerade im Abschnitt vorher hatten wir den einzigen und geliebten Sohn in Vers 35. Die Stimme kommt aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört, wenn er spricht. Ja? Da haben wir einen Sohn, der spricht. Und hier haben wir einen Sohn, der nicht sprechen kann. In der Macht Satans. Aber der Sohn, der spricht, heilt diesen Sohn, der nicht sprechen kann. Und dadurch wird die herrliche Größe Gottes umso mehr sichtbar. Aber eben in Lukas ist die Betonung besonders auf dem Zustand der Jünger. Eben auf dem Berg, vom Schlaf beschwert. Und dann die anderen Jünger unten am Berg, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und dann der Herr spricht über seine bevorstehenden Leiden und sie verstehen das nicht. Durch den Zeitgeist so stark beeinflusst. Das dürfen wir nicht unterschätzen, wie stark der Zeitgeist uns eine Brille aufsetzt, dass man die Bibel nicht versteht. Und da ist es also ganz wichtig, dass man eben bewusst auch gegen den Zeitgeist in seinem Leben kämpft. Und da muss man natürlich auch analysieren, wo bin ich vom Zeitgeist beeinflusst? In Römer 12 lesen wir nämlich, dass das bei uns geschehen soll, und zwar in einem Prozess im Glaubensleben. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Römer 12, Vers 2.
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Jawohl, also seid nicht gleichförmig dieser Welt. Für Welt steht hier nicht das Wort Kosmos, sondern Aion, Zeitlauf. Und man kann es auch übersetzen mit Zeitgeist. Ich glaube, der Zeitgeist ist das, was eine bestimmte Epoche im Denken, in der Mode und so weiter prägt.
Zeitlauf.
Zeitlauf, genau. Zeitlauf, Zeitgeist. Und da heißt es also, seid nicht gleichförmig diesem Zeitlauf, diesem Zeitgeist, sondern werdet verwandelt, und zwar im Griechischen in einem Prozess, ständig verwandelt, durch die Erneuerung eures Sinnes. Nous ist das Denken. Also Sinn ist gemeint, das Denken muss umgewandelt werden. Durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also durch das Lesen der Bibel können wir erkennen, wo unser Denken dem Zeitgeist entspricht und nicht dem Denken Gottes. Ich glaube, Paulus sagt in 1. Korinther 2 am Schluss, wir aber haben Christi Sinn. Und dort ist Sinn auch Nous. Wir haben die Denkungsart Christi. Und wir müssen eben verwandelt werden in unserem Denken, damit wir immer mehr so denken, wie der Jesus denkt. Und dann ist es möglich, dass wir den Willen Gottes erkennen. Damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Viele, die sagen, wie kann ich wissen, was Gottes Wille ist? Ich weiß es nicht. Und ja, eben das kann sein, dass man es nicht weiß, weil das Denken nicht erneuert ist. Und je mehr das eben geschieht, desto besser kann man Gottes Wille auch im Einzelnen erkennen lernen.
Bei mir in der Fußnote steht des Denkens oder des, und des Wollens. Wenn man nicht will, dann kann man noch 10 Jahre das Evangelium erzählen. Wenn er nicht will, will er nicht, oder?
Genau, das Denken und das Wollen hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen. Genau, das hängt sehr stark damit zusammen, ob wir auch wollen, so denken, wie der Herr will und uns so verändern lassen. Und dann der nächste Abschnitt. Es entstand aber unter ihnen, Lukas 9, 46, eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da sehen wir nochmals ein Hindernis, warum sie nicht erkennen, nicht verstehen konnten. Wenn man sich ständig mit sich selbst beschäftigt und sich mit den anderen vergleicht, das ist so übel. Und das ist ein Hindernis, um im Glauben weiterzukommen. Und eben, sie überlegen sich, wer ist größer als der andere und wer kann mehr und wer weiß mehr. Das sollte man eben wirklich auf die Seite tun. Das ist so schädlich. Und darum nimmt dann der Herr Jesus ein Kindlein. Nicht nur ein Kind, das griechische Wort meint ein Kindlein, ein ganz kleines Kind, und sagt eben, das ist im Prinzip das Vorbild. Ein kleines Kind, das merkt man, ich habe noch nie ein kleines Kind gesehen mit irgendwelchen Komplexen. Wer ist jetzt besser? Man ist einfach so, wie man ist. Man macht das, was man kann oder nicht kann. Aber ein Kind beschäftigt sich nicht ständig mit seinen Bedürfnissen und vergleicht sich ständig. Das wären jedenfalls nicht gerade normal, nicht das Übliche. Und so stellt der Herr ein kleines Kind hin und sagt dann auch gleich, wer irgend dieses Kindlein aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer irgend mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Demut hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Und da sehen wir, wie auch dieser letzte Abschnitt, A-Strich, wo es geht um Anweisungen an die 12, genauso wie der erste Abschnitt Anweisungen enthielt an die 12. Da geht es darum, dass die Jünger verwirrt sind über die Pläne Gottes. Und hier hatten wir, und die Person des Herrn Jesus, ja, und hier hatten wir Herodes, der verwirrt war und sie wissen wollte, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und dann ging es ja da in diesem Abschnitt, der Herr Jesus hat die Jünger ausgeschickt und davon gesprochen, wer euch aufnimmt. Und jetzt geht es hier darum, dass man, wenn man ein Kindlein aufnimmt. Aber da besteht ein Zusammenhang zwischen ein Kind aufnehmen und ein Jünger aufnehmen. Die sollten sich sehr ähnlich sein. Das sollten Personen sein, die sich nicht mit sich selber beschäftigen. Und dann hatten wir da, der Herr hat den 12 Macht über Dämonen gegeben. Und jetzt im letzten Abschnitt geht es wieder um das Thema Macht über Dämonen. Liest du gerade nochmals Vers 49?
Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb. Und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.
Jawohl. Jetzt ist ein anderer, der hat auch diese Macht vom Herrn bekommen. Aber der tut einen Dienst an einem anderen Ort. Und jetzt dieser Johannes sagt, wir haben ihm versucht zu wehren. Und was ist die Begründung? Weil er? Ja, aber die sagen, warum wollten sie ihn hindern daran? In der CSV Elberfelder steht, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Aber dir ist klein gedruckt, um klar zu machen, im Grundtext steht das nicht. Im Grundtext steht, weil er nicht mit uns nachfolgt. Es geht gar nicht darum, weil er nicht Jesus Christus nachfolgt, sondern nicht mit uns. Und das ist wichtig. Es darf nicht darum gehen, mit uns, sondern wenn er wirklich dem Herrn nachfolgt und einen Dienst hat, dann müssen wir das so stehen lassen. In Römer 14 heißt es auch, was richtest du den Hausknecht eines anderen? Und da wird gesagt, dass wir eben andere Diener nicht richten dürfen. Sie sind, es heißt dann dort, er steht und fällt seinem eigenen Herrn. Also im Dienst müssen wir festhalten, dass der Diener direkt dem Herrn verantwortlich ist und man nicht in Dienste von anderen hineinreden soll. Außer es geht um offensichtliche Sünde, ja? Wo Dinge einfach mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Aber da muss man sehr zurückhaltend sein. Und das sehen wir dieses Prinzip auch in Johannes 21, wo der Herr Jesus Petrus sagt, folge mir nach. Und dann sagt er, und was ist mit Johannes? Und der Herr Jesus sagt ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Also auch da, der Dienst des Johannes war direkt verantwortlich gegenüber dem Herrn und Petrus in seiner Nachfolge, in seinem Dienst, war direkt verantwortlich gegenüber dem Herrn. Und darum, es ist nicht von ungefähr, dass dieser Abschnitt gerade nach dem Abschnitt kommt, wo die Frage war, wer ist der Größte? Es ging so stark um sie selbst und nicht um den Herrn. Auch da wieder Jesus allein. Und dann gehen wir gleich weiter, noch ein paar Minuten, liest du noch Verse 51 bis 55. Jetzt kommt die Wende.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und
danke.
Sie zogen in ein anderes Dorf.
Also jetzt kommt der zweite Teil im Lukas-Evangelium. Wir haben gesehen, der erste Teil beschreibt, wie der Herr Jesus aus der himmlischen Herrlichkeit in diese Welt gekommen ist. Und zwar haben wir zweimal diesen charakteristischen Ausdruck gefunden, nein, dreimal, dass Gott uns besucht hat. Der Aufgang aus der Höhe uns besucht hat. Das ist dieser erste Teil. Gott kam zu uns auf Besuch. Aber jetzt geht es darum, dass der Sohn Gottes zurückgeht in die Herrlichkeit. Es geschah, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten. Und was ist mit Aufnahme gemeint? Die Himmelfahrt. Nicht wahr? Wir haben von dem Ausgang in Jerusalem schon gelesen. Das bedeutet Tod, aber gleichzeitig dann hingehen in die Herrlichkeit. Und hier jetzt Aufnahme in die Herrlichkeit. Aber da muss der Herr Jesus über Jerusalem gehen. Also zuerst leiden und dann kommt die Herrlichkeit des Himmels. Und nun setzt der Herr ein ganz klares Ziel, er geht nach Jerusalem, um dort zu sterben. Um eben zu leiden, wie er das den Jüngern angekündigt hat, obwohl sie es nicht verstanden haben. Vers 53. Weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Und in Jesaja 50 haben wir eine wunderbare messianische Prophezeiung, wo der Herr Jesus sagt, ich habe mein Angesicht gemacht wie einen Kieselstein. Kieselstein muss man mal in die Hand nehmen und den zerdrücken, ja? So wie man ein Brotstück zerdrückt. Gesicht wie ein Kieselstein, das heißt entschlossen. Nichts und niemand kann ihn abhalten, diesen Weg zu gehen ans Kreuz. Auch wenn die Jünger das nicht verstehen. Um dann in die Herrlichkeit zu gehen. Und nun, wird ab da die ganze weitere Geschichte des Herrn beschrieben als eine Reise nach Jerusalem. Sieht man das? Er schickt die Jünger voraus, da um Vorbereitungen zu treffen. Nicht wahr? Wenn eine große Reisegesellschaft kommt, muss man zuerst die Übernachtungsmöglichkeiten organisieren. Nicht wahr? Jetzt gehen sie in Richtung Jerusalem. Und dann schauen wir mal in Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, und dann Kapitel 10, Vers 1, der Herr schickt noch 70 andere, je zu zwei, vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Merken wir, er ist unterwegs auf der Reise. Und dann kommen verschiedene Leute, die möchten gerne auch ihm nachfolgen auf diesem Weg. Und der Herr sagt, was die Bedingungen sind. Und dann kommt ein Gesetzesgelehrter und der Herr erzählt dann die Geschichte von einem Mann, der auf der Reise war, von Jerusalem nach Jericho und die Räuber fällt. Und da kommen wieder zwei, die auf der Reise waren, ein Levit und ein Priester, die helfen ihm aber nicht. Und dann kommt ein Samariter, der auf der Reise war. Und er kümmert sich um den Geplagten und bringt ihn in die Herberge und sagt, ich werde wiederkommen. Ja? Sehen wir das Thema der Reise, wie das hier eine Rolle spielt. Und dann Vers 38 in Kapitel 10, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen. Und so weiter. So wird jetzt alles beschrieben als ein Weg in die Herrlichkeit, über die Leiden in Jerusalem. Aber jetzt haben wir ein Problem in unserem Abschnitt. Der Herr geht durch Samaria. Und die Samariter waren ja gegen die Juden. Die stritten, wo ist der Ort der Anbetung? Gerizim oder Jerusalem? Und jetzt kommt ein Jude durch Samaria und der will nach Jerusalem. Der geht an den Ort, der falsch ist. Und sie nehmen ihn nicht auf. Nicht wahr? Ja, das erinnert uns an Lukas 2. Als der Herr in die Welt kam, dann nahmen sie ihn auch nicht auf. In der Herberge. Es hatte keinen Platz. Und hier hätte es Platz gehabt, aber sie wollen ihn nicht aufnehmen. Und jetzt verstehen wir die Jünger. Wir können es nachvollziehen. Jetzt machen wir das Gleiche wie Elia. Von dem war ja gerade die Rede vorhin, nicht? War dieser Elia. Feuer vom Himmel! 2. Könige 1. Und der Jesus sagt nein. Warum nicht? Ich meine, später sagt der Herr Jesus in Kapitel 10, wo er die 70 ausschickt, wenn sie nicht aufgenommen werden mit ihrer Botschaft, sagt er in Vers 12, ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Und Sodom wurde zerstört durch Feuer vom Himmel, nicht wahr? Merken wir diesen engen Zusammenhang. Aber der Unterschied ist der, hier geht es um Samariter. Und die haben gar nicht verstanden, was das ist. Die haben gemeint, ja, eben, wir haben Streit mit den Juden und die dachten, das ist irgendein Jude. Die haben nicht verstanden, dass das der Messias ist. Und darum sagt der Herr Jesus, sie wissen nicht, was sie tun. Aber es gibt noch Gnade für sie. Und wirklich, später in Apostelgeschichte 8 geht doch Philippus nach Samaria und predigt. Und da kommen so viele Samariter zum Glauben und erkennen, dass der Herr Jesus der Messias ist. Glücklicherweise ist kein Feuer gekommen vom Himmel. Es war nur eine Zeit, bis ihnen klar wurde, wer denn dieser Mann ist, der da eben in Samaria Aufnahme bekommen wollte. Also das ist der Grund, es war noch nicht die Zeit des Gerichts, sondern es war noch Zeit der Gnade. Und darum hat der Herr das diesem Jünger so versagt. Ja, dann machen wir nächstes Mal weiter. Auf dem Weg gehen sie weiter, Vers 57, und da wollen drei dem Herrn auch nachfolgen auf diesem Weg, aber das ist nicht ein billiger Weg. Man muss sich genau überlegen, welche Kosten dieser Weg mit sich bringt, aber wenn man bereit ist, diese Kosten zu bezahlen, dann ist es ein Weg, der ein Exodus bedeutet in die himmlische Herrlichkeit. Musik. Amen.